Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Jetzt darf ich den letzten Teil unserer aktuellen Serie, Einer für alle, alle für einen, haben wir da schon die Folie, genau, Einer für alle, alle für einen ist gerade unsere Serie und heute ist der fünfte Teil. Und Einer für alle, alle für einen, das bedeutet, Einer für alle, Jesus ist für uns alle gestorben und alle für einen heißt, wir folgen alle gemeinsam Jesus nach. Und es geht, das große Thema dieser Serie ist Einheit. Einheit in der Kirche, Einheit in der Gemeinde, Einheit unter den Christen. Und ich möchte am Anfang ein Zitat von Bill Hybels vorlesen. Das muss man einschalten, jedes Mal wieder passiert es mir. So. Bill Hybels war ist der Gründer von der Willow Creek Gemeinde in Chicago, hat dort jahrelang gedient, die Gemeinde ist irrsinnig groß gewachsen. Ich weiß, dass sein Dienst unschön geendet hat, für alle, die informiert sind, aber das tut nichts, das macht keinen Abbruch an dem, was er davor eigentlich Menschen gedient hat und was Gutes er eigentlich aufgebaut hat. Und dieses Zitat ist trotzdem wahr, auch wenn vielleicht das Ende etwas unschön einfach war. Er sagt, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde, also nicht die Gemeinde Jesu global über den gesamten Planet, sondern die lokale Gemeinde, so wie hier in Steyr, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist unbeschränkt. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Wow. Viele Leute, wenn du mit denen über den Glauben redest, die sagen, ja, Gott mag ich eh, aber mit der Kirche, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Die haben ganz eine andere Sicht von Kirche und Gemeinde, wie Bill Hybels sie hat. Und ich glaube, der Unterschied in der Wahrnehmung, wie wir Kirche, wie wir Gemeinde sehen, ist oft folgender. Und da habe ich kurz im Zitat was fett gemacht. Nämlich, er hat gesagt, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Und ich glaube, dieses sie funktioniert richtig bedeutet, dass Einheit auch in der Gemeinde da ist, in der Kirche da ist. Und wenn eine Gemeinde nicht richtig funktioniert, dann ist es sehr schnell, dass Menschen enttäuscht werden, verletzt werden, und vielleicht sagen, hey, mit der Kirche, mit der Gemeinde habe ich jetzt abgeschlossen. Aber wenn sie wirklich richtig funktioniert, dann ist die Schönheit unbeschreiblich und die Kraft atemberaubend. Und mir ist dann ein Vergleich eingefallen und das hoffe ich, dass euch dann hoffentlich hängen bleibt natürlich. Und zwar stell dir vor, du hast einen Freund und der ist ein totaler Fan von klassischer Musik und sagt, hey, komm mit mir zu einem Konzert. Hey, ich spiele, weiß ich nicht, die Wiener Philharmoniker und ich singe der Chor und es wird einfach genial. Und du gehst dann mit deinem Freund mit, kaufst dir die teure Eintrittskarte für dieses krasse Konzert. Und du kommst hin und hörst Folgendes. Technik bitte. Danke. Du bist da und denkst, hey, man, der muss einen Huscher haben. Wie kann das jetzt so viel Geld wert sein? Also das klingt furchtbar, das hält nicht 2 Stunden durch. Da kriege ich Kopfschmerzen. Und das ist, weil es einfach nicht wirklich richtig funktioniert hat, unter Anführungszeichen. Das ist nur die Stimmen der Instrumente. Da am Anfang gibt es einen Ton und dann versuchen alle, sich dorthin zu orientieren. Und dann sagt dir dein Freund, hey, warte nur ab, wir sind noch nicht so weit. Und wenn du dann im Vergleich hörst, wie wunderbar es ist, wenn diese Instrumente in einer Einheit zusammenspielen, wo jeder genau seinen Teil spielt und wie das faszinierend ist, dass das so aufeinander abgestimmt ist, dass das wirklich funktioniert, dann hört sich so an. Thank you. Danke. Was für ein genialer Kopf muss das sein, der sowas erschaffen kann, wo so viele verschiedene Teile in einer Einheit zusammen sind und dann sowas rauskommt. Für die Klassikfans unter euch, es tut mir leid, wir machen mit der Predigt weiter. Für die anderen, die ja, andere Musik vorziehen, seid, ja, es ist vorbei. Ich möchte dieses Bild des Sinfonieorchesters, das zusammenspielt, noch weiter beanspruchen und einen Rückblick geben über unsere Serie, die wir gehabt haben. Es ist jetzt der 5. Teil. Angefangen hat es mit dem Thema Einheit ist Chefsache. Gott ist es ein totales Anliegen, dass Einheit in seiner Kirche, in seiner Gemeinde ist. Jesus hat gebetet, kurz vor seinem Tod, mach sie eins, wie du und ich, Vater, eins sind. So eins, das ist das Ziel, das ist das Herzensanliegen. Das ist Einheit, ist Chefsache. Und wenn wir beim Orchester bleiben, dann ist derjenige, der zuständig ist, dass es Einheit gibt, nämlich der, der am Anfang so dasteht, mit dem Taktstock, der Dirigent. Und das ist das Anliegen vom Dirigenten, dass das alles zusammenpasst, dass er das gut arrangiert, damit es dann auch toll klingt. Der zweite Teil war Sand in der Badehose, da hat Tobi so eine blaue Badehose mitgehabt und hat gesagt, da wo nicht Einheit da ist, ist das wie Sand in der Badehose und der fängt irgendwann dann zum Reiben an und du musst im Wasser schwimmen, damit der wieder rausgeht. Und in der Gemeinde brauchen wir den Heiligen Geist, der das hinaus wäscht. Und das ist vielleicht in einem Symphonieorchester, wenn da einer vielleicht ganz was anderes spielt, kann das sein, dass das alles durcheinander bringt. Weil das kann sein, dass du diesen Sand dann raushörst. Der dritte Teil, da hat Thomas gepredigt und hat gesagt, Anbetung ist mehr als ein Lied, es geht um unsere Liebe zu Gott. Es muss nicht ein Lied sein, unsere Anbetung, aber das, was Einheit und Anbetung zusammenführt, ist, Anbetung richtet uns auf Gott aus. Und dann ist Einheit möglich, so wie die Musiker im Orchester auf den Dirigenten ausgerichtet werden müssen. Sie müssen schauen, wann beginnt das Stück. Der gibt ihnen das vor, den Einsatz. Und so wie das Orchester sich auf den Dirigent ausrichtet, müssen wir auf Gott ausgerichtet sein. Und dann ist Einheit möglich, weil wir alle auf dieselbe Richtung schauen. Letzte Woche war dann Tobi Eckersdorfer aus Linz da und hat gesagt, dient einander mit den Begabungen, die ihr habt und dadurch wird Einheit gefördert. Im Orchester spielt jeder seinen Teil. Du bist nicht im Orchester und sitzt einfach nur drinnen und horchst zu, weil das so schön klingt. Im Orchester bist du, weil du da mitspielst. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder hat Begabungen bekommen, jeder hat einen Platz, eine Vision, den Gott für euch hat, wo einfach Gott will, dient einander und dadurch wird Einheit gefördert. Und heute kommen wir zum 5. Teil, der letzte Teil, und den habe ich jetzt genannt, damit du nicht durch den Rost fällst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ich habe öfter schon den Satz gehört, die perfekte Gemeinde gibt es nicht, weil sobald du hingehst, ist sie nicht mehr perfekt. Und ich muss sagen, für mich stimmt es, ich bin hier in der Gemeinde, sie kann nicht perfekt sein. Ich bin nicht perfekt, ich bin kein perfekter Christ, ich bin keine perfekte Ehefrau, keine perfekte Mutter, ja. Und ich glaube auch gar nicht, dass es unser Ziel sein soll, dass wir eine perfekte Gemeinde haben, sondern wir sollten eine Gemeinde sein, wo nicht perfekte Menschen willkommen sind, wo nicht perfekte Menschen kommen können, wo sie das Evangelium hören, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er sie liebt, dass er Vision für sie hat, wo sie Heil und Heilung erfahren dürfen, Freisetzung erfahren dürfen. Ich glaube, so eine Gemeinde sollte man sein. Nichtsdestotrotz habe ich in der Bibel gelesen und habe eine Gemeinde gefunden, wo ich mir gedacht habe, wenn es eine perfekte Gemeinde gegeben hat, auf diese scheint am ehesten noch das Wort zu passen. Die Beschreibung der Gemeinde ist so faszinierend, dass ich mir denke, boah, echt krass. Und diese Gemeinde wollen wir uns heute anschauen. Und zwar ist es die allererste Gemeinde, die es gegeben hat, die Gemeinde in Jerusalem. Und ich möchte mit euch dann Verse lesen aus dem 2. Kapitel in der Apostelgeschichte, wo einfach die Geschichte der ersten Christen beschrieben wird. Aus dem 4. Kapitel dann nochmal Verse und aus dem 6. Kapitel. Und dann schauen wir uns mal an, warum ich denke, dass diese Gemeinde fast perfekt war. Und zwar geht es los in Kapitel 2, für die unter euch, die gerne in der Bibel mitlesen, Kapitel 2, ab Vers 41. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich finde das krass. Also, die haben sich täglich getroffen. Also, die waren echt hingegeben. Es sind täglich neue Menschen noch dazugekommen. Und das, was uns vielleicht am meisten gefällt, ist, die Apostel taten viele Zeichen und Wunder. Das würden wir uns doch auch wünschen, dass da wir mehr davon sehen. Etwas, was vielleicht ein bisschen herausfordernder wäre für uns, ist, dass sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Also die haben nicht nur gemeint, oh, dem geht es jetzt gerade schlecht, ich gebe dir mal einen 100-Euro-Schein. Sie haben von vornherein gesagt, das teilen wir gerecht auf. Was meins ist, ist deins und deins ist meins. Also wir teilen da. Also so eins muss da mal in der Gemeinde sein, dass du auch beim Gelddingen sagst, wir machen das alles ganz eins. Also das finde ich schon ein bisschen krass. Und dann geht es sogar in Kapitel 4, ob wir 32, steht Folgendes. Das habe ich euch auch auf dem Beamer mitgenommen dann. Genau. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Und das waren nicht nur ein paar, das waren schon relativ eine große Menge. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Es war nicht nur die Gnade Gottes da, es war die große Gnade Gottes. Wenn ich mir das denke, denke ich mir, eigentlich so eine Gemeinde, würde es die noch geben, würde ich gerne mal dorthin gehen und schnuppern und mir das live anschauen, wie das wirklich so funktioniert. Jetzt ist mir natürlich bewusst, die Leute von euch, die schon länger Bibel lesen und mehr gehört haben, die Gemeinde in Jerusalem, die war in einer Ausnahmesituation. Die haben nämlich gehört, dass Jesus gesagt hat, ich komme bald wieder. Und wenn wir Menschen bald hören, verstehen wir anscheinend ganz was anderes, wie Gott darunter versteht. Weil die haben sich gedacht, ja, 2 Wochen, 2 Monate, na, 2 Jahre wird das nicht dauern, bis der wiederkommt. Aber dass das 2000 Jahre dauert, das hätte keiner geglaubt. Und natürlich, wenn du jetzt denkst, hey, in einem halben Jahr ist sowieso alles ganz anders, dann ist es vielleicht dann nicht mehr so schlimm, wenn wir alles miteinander teilen. Weil was brauche ich dann groß mehr Haus und mein Grund nur in einem halben Jahr ist eh eine ganz neue Weltordnung da. Jesus kommt wieder und baut ein ganz neues Reich. Und deswegen, glaube ich, ist den Leuten vielleicht einfacher gefallen, da zu teilen. Und vielleicht ist es, weil die Zeit vergangen ist und Jesus nicht so schnell wiederkommen ist, wie sie erwartet haben. Auf jeden Fall, ich würde es vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Flitterwochen der Gemeinde, sind vorbeigegangen. Kennt ihr das? Man ist frisch verheiratet, ist in den Flitterwochen in einem Hotel, da rammt noch immer wer zusammen. Und dann kommt man heim und der Alltag ist da. Und das Klo wird nicht mehr automatisch putzt. Und es wird nicht mehr, weiß ich nicht, das Essen hergerichtet und das Geschirr gewaschen. Und dann bist du im Ehealltag. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, in der Jerusalemer Gemeinde am Anfang haben sie auch so die Flitterwochen gehabt. Sie haben viele Wunder und Zeichen und Leute sind dazugekommen und alles war toll und toll und toll. Und irgendwann war dann plötzlich Sand in der Badehose da. Und zwar, das habe ich auch mit, genau, Kapitel 6, Vers 1 heißt es, doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Also Kapitel 6 waren Auseinandersetzungen da und ich habe das voll spannend gefunden, die Begründung dafür, warum die Auseinandersetzungen gekommen sind. Warum sind die Auseinandersetzungen gekommen? Sie sind mehr Leid geworden. Eigentlich denkt man, das ist doch was Gutes. und nicht der Grund, dass Auseinandersetzungen kommen. Aber die Zahl der Gläubigen wurde immer größer und dann sind die Auseinandersetzungen gekommen. Und jetzt lese ich euch noch vor, was genau das Problem war. Diejenigen, die aus den griechischsprachigen Gebieten waren, beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die 12, also die Apostel, eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Das Problem der Gemeinde in Jerusalem war, dass sie gewachsen ist. Und plötzlich hat die Struktur der Gemeinde nicht mehr gepasst. Also die Struktur war nicht mehr passend für die Gemeinde. Jetzt gibt es vielleicht manche von euch, die sagen, ja, Struktur in einer Gemeinde, das klingt so starr und so hart. Sind wir nicht viel mehr etwas Lebendiges und nicht so... Struktur, das klingt so einengend fast ein bisschen. Und ich möchte es einfach vergleichen mit meinem Körper. Meine Knochen geben meinem Körper Struktur. Die sind auch hart, aber ohne meine Knochen, ich könnte nicht stehen, ich könnte nicht sitzen, ich könnte gar nichts machen. Ja, ich wäre da so ein Glibberschleim am Boden. Ich brauche meine Knochen. Und so hat jede Gemeinde eine Struktur, ob gewollt oder ungewollt. Eine Struktur entwickelt sich. Die Frage ist nur, ist es passend für die Gemeinde? Wenn ich mich jetzt neben meinen 5-jährigen Leo stelle, der hat auch Knochen und die sind auch hart, das spüre ich, wenn er mal draufhupft. Aber seine Knochen, die verändern sich im Laufe seines Wachstums noch. Die bleiben nicht so, wie sie sind. Und so wie sich unser menschlicher Körper verändert und anpasst mit Wachstum, glaube ich, ist es auch für Gemeinden total nötig, dass sie sich verändern und anpassen, wenn Wachstum da ist. Weil es würde nicht funktionieren, wenn ein Körper erwachsen wird und immer noch die Knochen vom Neugeborenen hat. Da muss sich was verändern. Und so hat es auch die Gemeinde in Jerusalem erkannt und haben gesagt, wir müssen unsere Struktur verändern. Wir brauchen Leiter, die für die Versorgung dieser Witwen zuständig sind. Weil es funktioniert nicht, wenn wir Apostel alles machen. Offensichtlich sind da Leute, haben geglaubt, es ist jemand benachteiligt worden, es war sicher keine Absicht, es ist einfach zufällig, ist da jemand durch den Rost gefallen. Sie haben gesagt, wir verändern unsere Struktur, dass wir dem Problem wieder gerecht werden. Eine ähnliche Geschichte lesen wir schon im Alten Testament. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten raus und ist der Richter vom ganzen Land. Und dann kommt sein Schwiegervater und sagt, hey, das geht so gar nicht. Also du sitzt den ganzen Tag da und jeder kommt mit den Problemen, die sie miteinander haben. Das Volk ist viel zu groß für einen Richter. Du musst verschiedene Ebenen einführen. Für 10 Leute gibt es einen Richter und wenn das Problem zu groß ist, gehen sie zur nächsten Ebene und wieder. Und erst die ganz wirklich großen Sachen kommen zu dir. Und du hast dann wieder Zeit, dass du betest und Gottes Stimme hörst, wie du sein Volk führen sollst. Weil es nicht gut ist, wenn einer für alle verantwortlich ist. Und selbst Jesus, wenn es irgendeinen guten Leiter, einen perfekten Leiter auf der Erde gegeben hat, war es doch Jesus. Aber obwohl Jesus total vielen Menschen gedient hat, er hat gepredigt, er hat geheilt, hat er eine Gruppe von 12 Leuten gehabt, in die er sie wirklich investiert hat und für die er verantwortlich war und die mit ihm unterwegs waren und von ihm gelernt haben. Und selbst in dieser Gruppe von 12 Leuten hat er 3 gehabt, mit denen er Sondersitzungen gemacht hat und für die er noch mehr Zeit erübrigt hat. Und wenn du dann liest in der Bibel, sagen diese 3, Jakobus war der erste Leiter der Gemeinde in Jerusalem, Petrus hat dort sehr viele Gemeinden gegründet, war auch Gemeindeleiter, war noch in Rom, Johannes ist der Apostel gewesen, der am längsten da war und die haben nachher auch noch eine Sonderrolle eingenommen, weil sie wahrscheinlich Jesus gewusst hat, in diese 3, die werden besonders für eure Verantwortung kommen und für die muss ich mich besonders Zeit nehmen und in die investieren. Und ich glaube, dasselbe gilt auch noch heute für uns. Unsere Gemeinde, man kann sagen, ich weiß, Tobi wird mir vielleicht widersprechen, weil er hasst Übertreibungen und neigt deswegen gern zu untertreiben. Ich würde jetzt einfach aus dem Bauch heraus sagen, in den letzten 5 Jahren hat sich unsere Gemeinde an Gottesdienstbesuchern fast verdreifacht. Wir waren damals so, weiß ich nicht, 25 bis 30 Leute. Und jetzt sind wir je nach Gottesdienst 80, 90, manchmal um die 100 schon. Das ist eine gute Sache. Aber in 5 Jahren sich zu verdreifachen, ist eigentlich ein sehr schnelles Wachstum, zumindest für eine Kirche in Europa. Und vor kurzem ist Tobi heimgekommen, es war das erste Mal Taufvorbereitung, also ein Treffen, wo Leute, die sagen, ich möchte mich taufen lassen, ein bisschen mehr erfahren. Und Tobi hat gesagt, das war so krass, wir haben am Anfang eine Vorstellungsrunde machen müssen, weil die Leute haben sich überhaupt nicht mehr kennt untereinander. Wir sind noch nicht so groß, aber so schnell geht es, dass wir so groß sind, dass Leute vielleicht monatelang in dieselbe Gemeinde gehen und nicht genau wissen, wer ist das, gesehen habe ihn schon, aber wie der heißt und was der macht, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass